Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Nun, bestimmt habt ihr schon mal ein Echo ausprobiert. Man ruft, hallo,
hallo,
und es ertönt zurück. Ein paar Mal. Ja, in der Regel sind es gegenüberliegende Felsen, die dann den Schall wieder zurückreflektieren. Und dann hört man ein, zwei, dreimal, hallo, hallo, immer leiser werdend. Nun, es geht nicht nur in der echten Schweiz, sondern auch in der Märkischen Schweiz. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir waren an Ostern als Gemeindefreizeit, sind wir da durchgelaufen. Und an einem dieser kleinen Seen gab es einen Aussichtspunkt, der hieß Echostein, wo wir vorbeigelaufen sind. Und wenn man da über den See gerufen hat, dann hat es von der anderen Seite zurückgehallt. Ja, und das ist ja Physik, die Gott ins Dasein gerufen hat. Das heißt, der Schall wird zurück reflektiert. Nun, heute wollen wir uns ansehen, wie ein Echo im geistlichen Bereich aussieht. Man ruft etwas hinein und was kommt zurück? Und zwar wollen wir uns heute ansehen, dass Dankbarkeit das Echo der Gnade Gottes ist. Dankbarkeit ist dein Echo der Gnade Gottes. Nun, die tiefsten Empfindungen in unserem Herzen gehören zu den Bereichen, die wir am schwersten zugänglich sind und die am schwersten steuerbar sind. Wir können Herzenseinstellungen schwer beeinflussen und haben Herausforderungen damit. Erinnere dich an das letzte Mittagessen, das deinem Kind nicht geschmeckt hat. Ja, du hast dich vielleicht wirklich abgemüht. Du warst kreativ mit den Zutaten und hast viele Geschmäcker kombiniert. Und nach dem ersten Suppenlöffel wird ein Gesicht aufgesetzt wie 3 Tage Regenwetter. Nach dem Motto, das soll ich essen? Nun, versuch nun, deinem Kind Dankbarkeit beizubringen. Viel Spaß. Gefühle, Einstellungen und Herzenshaltungen, was aus dem Herzen herauskommt, das ist nicht so einfach. Die sind nicht wie ein Schalter, ja, dass man sie einfach mal an- und abstellen kann. Nun, es gibt Momente, da sind wir von Hause aus dankbar, ja, besonders unsere Kinder, wenn sie ein tolles Geburtstagsgeschenk bekommen oder wenn ausnahmsweise Hochzeit ist und sie mehr Süßigkeiten wie sonst bekommen oder wenn sie mal länger aufbleiben dürfen, weil sie einen Mamaabend oder Papaabend machen. Aber auch wir, es gibt Situationen, wo wir auch von Hause aus dankbar sind. Ja, wenn eine Baustelle ist und jemand gibt dir Vorfahrt, das heißt, du musst nicht 2 Minuten warten, bis dich jemand reinlässt. Oder jemand tut dir einen Gefallen. Er übernimmt eine Arbeit für dich, weil du gerade gestresst bist, weil du keine Zeit hast. Ja, da sind wir auch von Hause aus dankbar. Und dann gibt es so Zeiten wie Erntedank, ja, da muss man von Hause aus Dankbarkeit in die Dankbarkeit eingestimmt werden. Nein, ja, diese Feiertage wie der heutige, die sind nicht da, dass wir einmal im Jahr dankbar sind für Gottes Versorgen, sondern vielmehr wollen sie uns daran erinnern, dass eine grundlegende Dankbarkeit gegenüber Gott da sein soll. Ja, 1. Thessalonicher macht deutlich, seid dankbar in allem, denn das ist der Wille Gottes. 1. Thessalonicher sagt, dass wir alle Gaben immer mit Danksagung empfangen, dass wir immer Danksagung Menschen entgegenbringen. Ja, das heißt, Danksagung ist für den Christen wie der Kaffee am Morgen. Er gehört mit zum Alltag dazu. Und dann gibt es Zeiten, wo wir von Hause aus nicht sehr dankbar sind, wo wir eher undankbar sind. Ja, vielleicht Ursachen, du bist gestresst, ja, alles geht kaputt gerade oder die Kinder, die sind ungehorsam, du bist genervt. Ja, da müssen wir feststellen, dass Undankbarkeit nie alleine kommt. Ja, die Teamkollegen von Undankbarkeit, die nennt man Murren, Unzufriedenheit, Meckern, Beschweren, Stolz und Zorn. Die kommen immer im Doppelpack, weil Zorn, weil man nicht bekommt, was man verdient. Nun, unser Psalm ist ein Appell der Psalm 118, danket dem Herrn. Unser Psalm ruft dich auf, dem Herrn zu danken. Nun, das kann uns manchmal ganz schön pikieren, wenn Emotionen erwartet werden und uns nicht, ist nicht danach. Kennst du solche Momente? Jemand erwartet von dir eine Haltung, aber dir ist nicht danach. Und man kann diese Herzenshaltung nicht erzwingen. Es ist nicht wie ein Lautsprecher, den man an- und abstellen kann. Und es ist nicht wie ein Radiosender, dass man den Sender wechseln kann, wenn einem das Programm nicht gefällt. Es geht nicht mit Haltungen aus dem Herzen. Dankbarkeit hat immer eine Ursache. In der Regel sind es äußere Umstände, die uns dankbar machen. Und weil es meistens äußere Umstände sind, neigen wir dazu zu denken, dass sich die Umstände zuerst ändern müssen, bevor wir dankbar sind. Und nicht selten warten wir auch, dass Umstände sich ändern, bevor wir beginnen, dankbar zu sein. Nun, heute wollen wir in Psalm 118 sehen, dass Dankbarkeit immer eine Ursache hat. Dankbarkeit hat immer eine Ursache, aber es sind nicht die unmittelbaren Umstände, es sind nicht die Stimmungsschwankungen im Alltag, die Einfluss darauf haben, sondern der Psalm 118, er zeigt uns auf, dass die Gnade Gottes der Treibstoff für deine Dankbarkeit ist. Die Gnade Gottes ist der Treibstoff. Das heißt, wenn die Gnade Gottes dein Herz erreicht, dann halt die Dankbarkeit zurück. Das heißt, die Dankbarkeit ist der Widerhall, das Echo auf die Gnade Gottes. Ungläubige danken Gott nicht, weil sie keine Gnade erfahren haben. In Römer 1, da lesen wir, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Ungläubige danken Gott nicht, weil sie die Gnade, die sie erfahren, nicht von ihm annehmen. Nun schlagt bitte Psalm 118 auf. Wie ihr wisst, sind die Psalmen im hebräischen Text, alle 150 Psalmen, in 5 Bücher unterteilt. Und unser Psalm, der 118., keine Angst, das ist nicht der 119., der längste, der 118. ist in dem 5. Buch der Psalmen. Das 5. Buch der Psalmen ab Psalm 105 bis Psalm 150 hat mehrere Gruppen von Halleluja-Psalmen. Und die ganze Gruppe von Psalm 113 bis Psalm 118, die werden auch im Talmud, werden sie als das ägyptische Hallel, den ägyptischen Lobpreis bezeichnet. Warum? Weil er wurde in der Regel am Passafest gesungen, eine ganze Gruppe, und dieser Psalm, unser Psalm, der 118., ist sogar der Höhepunkt. Dieser Psalm, er ist eine Dankeshymne, die am Ende vom Passa beim Trinken des 4. Bechers gesungen wurde und vorgetragen wurde. Darauf werde ich noch am Ende zurückkommen. Lass uns die ersten 4 Verse lesen, Psalm 118, die ersten 4 Verse, und wir sehen hier den Appell: Danket dem Herrn. Vers 1. Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade währt ewiglich. So soll denn Israel sprechen. Ja, seine Gnade währt ewiglich. So soll denn das Haus Aaron sprechen. Ja, seine Gnade währt ewiglich. So sollen denn die den Herrn fürchten sprechen. Ja, seine Gnade währt ewiglich. Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Nun, manche übersetzen hier das erste Wort danket mit preiset den Herrn. Ja, die Elberfelder in der Regel oder auch die Zürcher. Und der Gedanke im Hebräischen, die liegen eng beieinander. Ob ich nun danke oder preise, das ist alles, das gehört beides zusammen. Ja, das Hebräische geht zurück auf bekennen. Das heißt, man spricht etwas laut aus, man preist etwas, wenn man dafür dankt. Das heißt, Dankbarkeit ist nicht nur eine tiefe Haltung irgendwo, die verborgen ist im Herzen, die man nicht sieht, sondern Dankbarkeit wird sichtbar. Dankbarkeit wird sichtbar, insbesondere in den Worten. Nun, erinnere dich an die Kürbissuppe, und wenn du deiner Frau dankbar bist für die ausgesprochen leckere Kürbissuppe, was tust du? Du sagst Danke. Oder zumindest wirst du sagen, die ist dir wirklich gut gelungen, ja. Auch wenn du nicht Danke sagst, aber man merkt, dass du sie preist, ja, deine Frau und die Suppe, nämlich weil sie wirklich gut gelungen ist. Das heißt, die Dankbarkeit wird sichtbar nach außen hin. Nun, warum soll man danken? Habt ihr gesehen, was in dem Text steht? Danket dem Herrn, und dann gibt's einen Grund. Denn er ist gütig und seine Gnade währet ewiglich. Es hat Grund, dass wir Gott danken. Er ist gütig und seine Gnade währet ewiglich. Seine Gnade, die gibt uns weit mehr als nur hin und wieder an einem guten Tag die Vorfahrt. Seine Gnade gibt uns weit mehr als hin und wieder einen Gefallen tun. Er versorgt uns Tag für Tag mit allem, was wir brauchen. Er lässt die Sonne aufgehen, er gibt Regen, er lässt Nahrung wachsen, wie wir gerade auch im Gedicht gehört haben. Ja, er errettet aus Schwierigkeiten, das sehen wir heute in Psalm 118 insbesondere. Und er befreit aus der allergrößten Dunkelheit der Gnade, der Sünde. Das ist Gnade. Wir können die Gnade Gottes, wir können sie nicht verdienen. Wir können die Barmherzigkeit Gottes, sie ist nicht ein Grundrecht, auf das wir Anspruch haben. Seine Güte, wir haben keinen Anspruch auf seine Güte. Nun, wer soll danken? Habt ihr gesehen, Vers 2, 3 und 4, die nennen uns hier die Gruppe, die aufgerufen wird. Vers 2 sagt Israel, so soll das Haus Israel sprechen. Ja, Vers 3, das Haus Aaron, das waren die Leviten. Die Leviten, die waren zuständig für die musikalische Begleitung. Sie haben in der Regel musiziert und haben angestimmt in den Lobpreis. Und dann Vers 4, alle, die den Herrn fürchten. Nun, wann wurde dieser Psalm geschrieben und wer hat diesen Psalm geschrieben? Es gibt unterschiedliche Vorschläge. Die einen denken, es war Mose nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Nun, ich denke, es gibt Parallelen oder es gibt gewisse Worte, die gleich sind wie bei dem Lied des Mose, aber zu viel spricht dagegen. Manche nehmen an, es war David, der diesen Psalm komponiert hat. Manche denken, er wurde nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft geschrieben. Aber wisst ihr, was unglaublich wichtig ist? Dieser Psalm, er beginnt und endet mit den Worten, danket dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währet ewiglich. Der ganze Psalm, der ist eingebettet in diese Aussage, seine Gnade währet ewiglich. Und es gibt in den historischen Texten gibt es ungefähr 5 Begebenheiten, wo explizit erwähnt wird, dass die Israeliten diese Worte zu Gott emporgebracht haben. Und es gibt 5 Begebenheiten, wo es explizit heißt, dass das getan wird. Das eine Mal ist es bei David, als er die Bundeslade nach Jerusalem holt, 1. Chronik 16. Ja, da heißt es, dass er Asaf und seinen Brüdern das erste Mal den Auftrag gab, Gott zu danken und ihn zu loben, weil seine Gnade ewig währt. Das zweite Mal finden wir bei Salomo, als er den Tempel einweiht, die Begebenheit. Ja, das heißt, dass sie mit Trompeten und Zimbeln, mit allen Musikinstrumenten den Herrn lobten. Und dann heißt es, dass der Herr freundlich ist und seine Gnade ewig währt. Dieser Ausdruck, seine Gnade währet ewiglich, ist der Kern des Ganzen. Und in diesem Moment hat die Herrlichkeit Gottes den neuen Tempel erfüllt. Die dritte Begebenheit ist in Jeremia 33. Da wird angekündigt, was dann danach in Esra geschieht. Und in Esra, da wird davon gesprochen, dass bei der Grundsteinlegung des zweiten Tempels, das heißt, nachdem sie zurückgekehrt sind, da haben die Leviten begonnen, Gott zu loben nach der Anordnung Davids und haben genau dasselbe gesungen, dass seine Gnade ewiglich währet über Israel. Und dann die fünfte Begebenheit. Und ich denke, alles spricht dafür, dass es tatsächlich 2. Chroniker 20, dass es die Umstände sind, in denen der Psalm geschrieben wurde, war Josaphat König über Juda. Eine ziemlich unbekannte, nicht sehr sonderlich bekannte Geschichte. Aber wenn wir uns die Geschichte durchlesen, und wir werden nicht alles durchgehen, aber ihr dürft gerne 2. Chronik Kapitel 19 und 20 aufschlagen. Und werden einige Aspekte durchgehen und sehen, was war der Hintergrund dafür? Weil wenn wir den Hintergrund besser verstehen, dann ergibt es Sinn für den ganzen Psalm. Nun, Josaphat, er ist ein Nachkomme Davids. Er sitzt auf dem Thron von Juda, dem Südreich Juda. Und er liebt den Herrn und er gehorcht dem Herrn. Er wandelt in den Wegen seines Vaters David, so wird über ihn gesagt. Und er wird groß und dummerweise verschwägert er sich mit Ahab, dem König aus dem Nordreich Israel, dem gottlosen König. Und es kommt zu dieser bekannten Schlacht, vielleicht erinnert ihr euch noch aus Bibelkunde oder wo auch immer, dass Josaphat mit Ahab in den Krieg ziehen nach Ramoth in Gilead. Und sie befragen Propheten und so weiter, aber da ist nur ein einziger Prophet, der die Wahrheit sagt, Micha. Und Gott ist gegen Josaphat. Und Ahab fällt in dem Krieg. Alle wollen Josaphat, weil er die königlichen Gewänder hat, wollen ihn alle umbringen. Und er kommt zurück nach Juda und Gott sagt, es war keine gute Idee, dass du dich mit Ahab verschwägert hast. Er sagt in 2. Chronik 19, Vers 2, solltest du dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Das heißt, du kannst nicht am selben Joch ziehen wie mit einem, der den Herrn hasst und ein Bündnis mit ihm eingehen. Und dann sagt Gott durch den Propheten zu ihm, deswegen ist der Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Aber er gibt auch Gnade und sagt, etwas Gutes ist an dir gefunden, weil du die Aschera-Bilder aus dem Land ausgerottet hast und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Das heißt, der Prophet sagt zu Josaphat, das war Sünde, es war nicht gut. Aber du hast dein Herz auf Gott gerichtet, ihn zu suchen. Und lass uns sehen, was geschieht. Im nächsten Kapitel, Kapitel 20, 2. Chroniker 20, da umringen Josaphat alle Nationen. Hier auf der Karte wird das insbesondere sehr deutlich. Und zwar sind es die Nationen von Edom auf dem Gebirge Seir, Moab, Ammon und Aram, da oben Syrien. Das heißt, und es heißt tatsächlich, dass alle Nationen rings um ihn herum ihn umringen. Und sie ziehen in Krieg gegen Juda. Und dann heißt es, dass er sich fürchtet. Und Josaphat errichtet, Kapitel 20, 2. Chronik 20, Vers 3, er richtet sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er lässt ein Fasten in ganz Juda im Südreich ausrufen und lässt alle nach Jerusalem zusammentrommeln. Und sie kommen alle zusammen. Es heißt sogar, dass Männer und Frauen und Kinder alle zusammenkommen und sich in den neuen Vorhof begeben. Und dann betet Josaphat. Und in Vers 12, da heißt es, folgende Worte bringt er dem Herrn entgegen. Es ist ein ziemlich langes Gebet. Ich habe nur einen Vers ausgesucht. Da heißt es, in uns ist keine Kraft, Herr, gegen diesen großen Haufen. Und er sagt, auf dich sind unsere Augen gerichtet. Nun, wir müssen uns vorstellen, die ganzen Nationen umringen Josaphat. Und er sagt, Herr, in uns ist keine Kraft, auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und wisst ihr, was dann geschieht? Das ist unglaublich. In dieser Menge, sie beten, da steht ein Prophet auf. Und Gott gibt in dem Moment inspirierte Offenbarung und er redet durch den Propheten zu Josaphat und zu ganz Juda. Nun schaut euch Vers 20 an bis 21. Die sind unglaublich. Vers 16, Entschuldigung. Und Gott sagt durch diesen Propheten, fürchtet euch nicht, erschrecket nicht vor diesem großen Haufen. Es war wirklich ein großer Haufen. Denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe Zitz herauf. und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen vor der Wüste Jeruel. Das heißt, Gott sagt ganz genau, ihr werdet morgen hingehen, sie kommen euch entgegen, aber es ist, der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Vers 17, es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Das waren die Worte des Propheten. Die Situation ist immer noch dieselbe. Die Feinde sind immer noch da. Sie sind immer noch umringt. Die Feinde sind immer noch auf dem Weg nach Jerusalem. Sie marschieren immer noch. Aber Gott sagt, dass er einen Ausweg schafft. Und dann ist unglaublich, was geschieht. Vers 19 und 20, sie beten zum Herrn aufgrund des Wortes des Propheten. Und dann heißt es, Vers 19, und die Leviten machten sich auf, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit lauter Stimme. Das heißt, der Prophet hat gerade geändert, es ist immer noch Krieg, ja, der sich anbahnt. Was tun sie? Sie singen mit lauter Stimme. Der nächste Morgen kommt, Vers 20, schaut Vers 20 an, das ist unvorstellbar. Sie machen sich am Morgen früh auf und sie ziehen zur Wüste, Josaphat, und er trommelt das ganze Heerlager zusammen. Und als sie auszogen zur Wüste hin, wo sie die Feinde treffen sollten, da trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Und er ermahnt sie und sagt, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und sie berieten sich mit dem Volk und schaut, was sie tun. Sie stellen die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollen, im Zug vor die gerüsteten Krieger. Das heißt, die ganzen Leviten, die mit Trompeten, Zimbeln, Posaunen singen, die sind geschmückt in heiligem Schmuck. Wo stellt Josaphat sie hin? Hinter die Armee. Nein, vor die Armee. Und sie marschieren auf die Feinde los. Und wisst ihr, was er ihnen sagt? Schaut euch das an, das ist unglaublich. Um zu singen, danket dem Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich. Sie sind auf dem Weg in Krieg, die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Und was singen sie? Danket dem Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich. Der Krieg steht ihnen noch bevor, aber für sie war er bereits schon geschlagen. Nun, solche Worte würden wir nach dem Krieg singen, nicht vor dem Krieg, nach einem Kampf. Es sei denn, man ist überzeugt, dass der Kampf bereits geschlagen ist. Und dann schaut euch an, was geschieht, Vers 22, 2. Chronik 20, 22. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Das heißt, die ganzen Musiker ziehen vor dem gerüsteten Krieg und sie fangen an, Gott zu loben. Was singen sie? Danket dem Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich. Und als sie anfangen zu loben, da lässt Gott einen Hinterhalt kommen und er gewinnt die Schlacht. Und unser Psalm 118, er trägt diese ganze Spannung in sich, nämlich der Jubel und der Dank auf der einen Seite, der Jubel und der Dank für die Errettung und gleichzeitig die Spannung, dass die Schlacht noch nicht geschlagen ist. In gewisser Weise ist sie geschlagen und dennoch muss sie noch ausgeführt werden. Sie steht noch bevor. Das ist so unglaublich. Psalm 118, also, das hat mich wirklich umgehauen beim Studieren, zu sehen, wie dieser Psalm in dem Kontext geschieht und wie er später in Erfüllung geht. Psalm 118, er beginnt und er endet mit derselben Aussage, danket dem Herrn, denn er ist gütig, seine Gnade währet ewiglich. Nun, man kann sagen, diese Aussage ist der Bilderrahmen, der das ganze Bild umgibt. Und nun kommt das Bild, nun wird das Bild in die Szene gesetzt. Und das ist der Inhalt Psalmes. Das ist Vers 2 bis Vers 28. Lasst uns sehen in den kommenden Versen, wie die Gnade Gottes aussieht. Lasst uns die Verse 5 bis 7 lesen. Und wir werden sehen, dass es Gnade ist, dass der Herr für dich ist. Verse 5 bis 7. Ich rief zum Herrn in meiner Not, und der Herr antwortete mir und befreite mich. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Der Herr ist für mich, er kommt mir zur Hilfe, und ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Besser ist, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Nun, das ist die erste große Wahrheit. Es ist Gnade, dass der Herr für dich ist. Es ist Gnade, dass der Herr für mich ist. Dieser Satz wird zweimal wiederholt. Der Herr ist für mich. Vers 6 und Vers 7. Der Herr ist für mich. Nun, das ist nicht selbstverständlich. Die meisten Menschen, die über diesen Planeten Erde hinübergehen, können nicht sagen, der Herr ist für mich. Nun, der Herr ist in gewisser Weise zu allen Menschen gnädig und gut. Er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Den Vers hatten wir uns schon angesehen. Nun, dass die Nacht am Nordpol manchmal ein bisschen länger dauert und manchmal tatsächlich 24 Stunden dauert, hat nichts mit ihrer großen Sünde zu tun, sondern nur mit der Erdstellung. Aber Gott lässt immer die Sonne auf- und niedergehen. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Nun, er hört nicht mit dem Regen auf bei dem Acker des Gottlosen, sondern er gibt auch dem Gottlosen. Schenkt er Gnade, eine üppige Ernte. Und manchmal kann diese Ernte überreich sein, wenn wir nur an den reichen Kornbauer denken, der so viel hatte, dass er gar nicht wusste, wohin damit. Aber dass Gott allgemein segnet, bedeutet nicht, dass Gott für sie ist. Nein, Gott ist sogar gegen sie. Aufgrund von den allgemeinen Segnungen kann man nicht sagen, Gott ist für oder gegen mich. Nur der Gottesfürchtige kann sagen, der Herr ist für mich. Nur der Demütige kann sagen, der Herr ist für mich. Nur derjenige, der Gott liebt, der kann sagen, der Herr ist für mich. Allen anderen widersteht Gott. In Jakobus haben wir das bereits mehrfach gesehen, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Nun kannst du dir das vorstellen? Wenn du gerettet bist, dann kannst du sagen, der Herr ist für mich. Der Herr ist für mich. Was für eine Gnade. Wir haben es in dem Monatslied gesungen und singen es gleich nach der Predigt noch einmal. Das ist Gnade, dass der Herr für mich ist. Trotz meines Versagens, trotz meiner Sünde, trotz meiner Ungeduld, trotz meinem Zorn manchmal, trotz meinem Kleinglauben. Paulus ergreift diesen Gedanken in Römer 8 auf, wo er sagt, wo er genau dieselben Worte sagt, ist Gott für uns? Wer mag gegen uns sein? Nun, wer will Anklage erheben? Gott rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist für uns gestorben. Und dann erwähnt er einige Dinge, Drangsal und Angst und Verfolgung. Und er sagt, nein, weder Leben noch Tod, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Der Herr ist für dich. Nun, der Herr, der nimmt dich an, auch wenn du nicht 3G erfüllst. Was für eine gute Nachricht. Bei dem Herrn reicht 1G. Nee, er gibt 1G wie Gnade. Er nimmt dich an mit einem D wie Demut. Wenn du demütig zu dem Herrn kommst, dann gibt er dir so viel G wie Gnade, wie du dir kaum vorstellen kannst. Nicht, weil du es verdient hast, nicht, weil du besonders heilig bist, nicht, weil du besonders gut bist, sondern weil er das ganze Werk getan hat. In Römer 8, in diesem selben Kontext, spricht Paulus davon, dass Gott uns in der Errettung ersehen hat. Er hat uns vorher bestimmt, er hat uns berufen, er hat uns gerechtfertigt und er hat uns verherrlicht. Das heißt, das ganze Werk der Errettung ist Gottes Werk. Was für eine Gnade. Und dann geht Römer 9 weiter. Meistens hören wir da, Römer 8 geht weiter in Römer 9. Meistens hören wir da auf, aber Römer 9 geht weiter, dass nämlich die, von denen man erwarten würde, dass Gott für sie wäre, wegen ihrer natürlichen Disposition, nämlich die Israeliten, denen gehören alle Verheißungen, die Bündnisse, die Privilegien von Natur aus, ja, für die ist Gott nicht, weil sie stolz sind. Sie können nicht sagen, der Herr ist für mich. Was für ein Privileg zu wissen, der Herr ist für mich. Nun, welche Auswirkungen hat es? Schaut euch Vers 6 und 7 an. Welche Auswirkungen hat er? Er sagt, der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir tun? Das heißt, Gnade vertreibt die Angst in deinem Leben. Die Gnade, weil der Herr für dich ist, vertreibt es die Angst. Vers 7, er kommt mir zu Hilfe. Und dann schaut euch Vers 8 und 9 an. Die Auswirkungen davon sind, besser bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Ja, dieser Psalm, er wiederholt ganz viele Aussagen immer wieder. Zweimal, dreimal, sogar viermal wird dieselbe Aussage wiederholt. Nun, erinnert ihr euch, wer diesen Psalm geschrieben hat? Vermutlich. Aber spricht einiges dafür, dass Josaphat, ja, beziehungsweise die Musiker um ihn herum ihn geschrieben haben. Gerade die Verse 8 und 9, es ist besser bei dem Herrn Schutz zu suchen, die machen so deutlich, Josaphat hat aus der Begebenheit seines Vaters gelernt. Nun, der Vater von Josaphat war Asa. Vielleicht erinnert ihr euch, er war auch Nachkomme Davids. Und in dieser Zeit, als sein Vater, der Vater von Josaphat, als Asa in Juda regierte, ist der König Baesa aus Israel, aus dem Nordreich, der hat begonnen, Krieg zu führen mit Juda. Und er hat Rama begonnen zu belagern. Und was tut Asa, der Vater? Nun, er überlegt, wie kann ich, offensichtlich bahnt sich Krieg an, wie komme ich da gut raus? Und er verlässt sich auf Ben-Hadad, den Syrer, ganz oben, den Syrer aus Aram. Und er nimmt eine Menge Geld, er nimmt Gold und Silber aus seiner Schatzkammer und aus der Schatzkammer des Tempels, aus dem Haus des Herrn. Und er schickt es Ben-Hadad, um das Bündnis wieder aufzufrischen. Und er sagt, hey Ben-Hadad, unsere Väter, die hatten einen Bund und hier ist ein bisschen Geld. Der König von Israel, der zwischen uns liegt, der führt Krieg gegen mich. Kannst du deinen Bund mit ihm brechen? Also politisch astrein, würde man sagen. Hey, er sagt, komm, wir machen ein Bündnis und du brichst dein Bündnis und dann wird er von mir abziehen. Und es ist genau so eingetreten, politisch korrekt, aber dem Herrn hat es nicht gefallen. Und der Prophet Hanani, der Seher, der kam zu ihm und sagt, es widerstrebt Gott, dass du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott. Er hat sich auf seine politische, auf sein politisches Taktgefühl verlassen. Aber das war nicht eine einmalige Sünde von Asa, sondern offensichtlich ein Muster in seinem Leben. Das Leben von Asa, dem Vater von Josaphat, geht zu Ende und er wird krank an den Füßen. Nun, wir wissen nicht, was für eine Krankheit es war, aber es heißt, es war eine schwere Krankheit. Also keine Ahnung, ob es Diabetes war, ob es irgendeine Lähmung war, ob war was auch immer. Es war eine wirklich schlimme Krankheit. Und er ist sogar an der Krankheit gestorben. Offene Wunde, wir wissen es nicht. Er ist sogar daran gestorben. Und dann heißt es, dass die letzten Worte über ihn heißt es, doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Was sein Vater charakterisiert ist, er suchte nicht den Herrn, sondern überall woanders Hilfe. Nun habt ihr gesehen, was Josaphat sagt? Er sagt, er hat gelernt. Nun offensichtlich sind die Söhne nicht dazu vorherbestimmt, immer in denselben Sünden der Väter zu wandeln. Und offensichtlich ist Josaphat ein anderes Beispiel, weil er sagt, besser ist bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und er tut genau das. Er hat gelernt von seinem Vater. Er verlässt sich nicht auf Menschen. Er holt nicht den Pharao oder irgendjemand anderen, sondern er ruft Gott an um Hilfe. Nun, wie wird diese Wahrheit, dass der Herr für dich ist, dass es besser ist, bei dem Herrn Schutz zu suchen, in deinem Alltag sichtbar? Nun, im Vorbereiten weiß ich, wie sie in meinem Alltag ein bisschen mehr sichtbar wird. Aber jeder deiner Tage, er bringt größere und kleinere Herausforderungen mit sich. Ob du zum Amt musst, ob du mit irgendeinem, mit einer Behörde zu tun hast und du bist angewiesen, dass die Person dir wohlwollend entgegenkommt und du bist auf ihre Gunst angewiesen. Was tust du? Wozu sind wir geneigt? Meistens auf unser Taktgefühl uns zu verlassen, zu sagen, hey, wie kann ich diese Person so beeinflussen, dass sie zu meinen Gunsten bestimmt? Wenn du eine Werkstatt suchst, die dich nicht über den Tisch ziehen soll, worauf verlässt du dich? Nun, meistens würden wir sagen, wir verlassen uns auf die Google-Recherche, ja, auf die Punkte. Und dann können wir sagen, das ist eine sichere Werkstatt. Nein. In all den kleinen praktischen Dingen haben wir es so notwendig, dasselbe zu lernen wie Asa, der es nicht gelernt hat, dasselbe zu lernen wie Josaphat, zu sagen, es ist besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, nicht auf Menschen zu verlassen. Nun, Gnade bringt nicht nur Sonnenschein in das Leben, im Leben von Asa kommt sogar Regen mit hinein. Und das sind wir gar nicht, dessen sind wir uns oft nicht bewusst, dass Gnade nicht nur Sonne, sondern auch Regen mit sich bringt. Lass uns die nächsten Verse lesen, die Verse 10 bis 18. Und wir werden feststellen, nun, wie sah der Regen bei dem Sohn von Asa. Josaphat, genau. Lass uns Psalm 118, die Verse 10 bis 18 lesen. Er beschreibt hier, was geschieht. Alle Heiden haben mich umringt. Im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt. Im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt wie Bienen. Sie sind erloschen wie ein Dornenfeuer. Im Namen des Herrn schlage ich sie. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte. Aber der Herr half mir. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied. Und er wurde mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Nun, diese Verse machen deutlich, dass sogar Anfechtungen Gnade sind. Es ist Gnade, die Anfechtungen in Segen verwandelt. Schau dir die Umstände an. Nun, viermal wird gesagt, die Heiden haben mich umringt. Ja, dieser Psalm, der ist bekannt dafür, dass er Aussagen immer wiederholt. Sie haben mich umringt, sie haben mich umringt. Und es waren Umstände, wo man normalerweise keinen Grund hat zu danken und zu loben. Der Schreiber, er ist umringt, ja, von den Edomitern, den Moabitern, den Ammonitern und sogar die Aramäer ganz oben. Alle Heidenvölker haben ihn eingekesselt. Umringt von Bedrängnissen, er ist umringt von Schwierigkeiten. Es scheint eine Sackgasse zu sein, eine ausweglose Situation. Und es ist eine Anfechtung. Vers 18, sagt sogar, es ist eine Züchtigung. Nun, es könnte sein, dass sogar Sünde hier im Spiel war. Und erinnert ihr euch daran, dass er ein Bündnis mit Ahab gemacht hat? Es könnte sein, dass Gott hier Josaphat züchtigt für sein Vergehen, für sein Bündnis mit Ahab. Aber er nennt es Anfechtung und Züchtigung. Und doch ist alles Gnade. So geht Josaphat ähnlich wie den Israeliten in 2. Mose, sie sind umringt, vor ihnen das Meer, neben ihnen die Berge und hinten der Pharao, der sie umbringen will. Kein Ausweg. Und Gott, Er schafft einen Ausweg. Paulus sagt, es gibt keine Versuchung, wo Gott nicht schon den Ausweg bereithält. In der Sackgasse schlägt er einen Ausweg. Und der Psalmist, der sieht die Widrigkeiten als Gnade an. Nun, normalerweise würden wir Züchtigung nie als Gnade ansehen. Würdest du Züchtigung als Gnade ansehen? Gnade ist etwas Gutes, etwas Unverdientes, aber offensichtlich ist Anfechtung und sogar Züchtigung Gnade. Schaut euch Vers 22 und 23 in dem Psalm an. Dort heißt es, ich greife ein bisschen vor, dort heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Und vielleicht denkst du, warte mal, was hat das damit zu tun? Ja, was hat das, dieser hier Stein und Eckstein und Bauleute mit Anfechtung zu tun? Nun, wir sind so stark neutestamentlich geschädigt, dass wir instinktiv diesen Vers, den wir sehr gut kennen aus dem Neuen Testament, in einen falschen Kontext hineinsetzen. Und zwar ihn sofort und ausschließlich auf Christus anwenden. Nun, Christus ist auch definitiv der Eckstein. Wir kommen noch dazu. Aber der Text in diesem Zusammenhang, er hat für die damaligen Schreiber und Zuhörer eine Bedeutung. Was war sie? Sie hatten keinen blassen Schimmer, dass dieses Prinzip schlussendlich bei Christus in Erfüllung gehen würde oder auf Christus hinweisen würde. Es ist eine Metapher, die hier gebraucht wird. Nun, es sind hier Bauleute, das sind die Experten. Die Bauleute sind die Experten, die sich auskennen auf dem Bau, die Leiter. Und dann sagt er, hier kommt eine Anfechtung, Prüfung kommt ins Leben und das Urteil der Experten ist was? Oh, das ist nicht passend, ja. Diese Anfechtung, die ist nicht nur banal, sondern ungeeignet, sie ist sogar schädlich. Das heißt, diese Bedeutung, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Er bezieht sich auf die Anfechtung, die vor ihm kommt. Dieser Krieg, die Herausforderung, die Prüfung. Und die Experten sagen, es ist keine gute Prüfung. Aber was sie nicht wissen ist, der Herr führt es so, dass diese Prüfung unter Josaphat zum Eckstein wird. Zu einer Erfahrung, die viel mehr Stabilität in das Leben Israels hineinbringt, wie man sich nur vorstellen kann. Eine Anfechtung wird zum Segen. Nun, das ist unvorstellbar. Wie kann das geschehen? Vers 23, vom Herrn ist das geschehen. Es ist zu wunderbar in unseren Augen. Und nur weil Gott ins Spiel kommt, kann eine Anfechtung zum Segen werden. Nur der Herr kann Anfechtung in Triumph verwandeln. Und genau das ist bei Josaphat geschehen. Ganz Juda versammelt sich mit Mann und Maus, ja, mit Mann, Frau, Kinder, alle. Ganz Juda kommt zusammen. Sie bitten den Herrn um Hilfe. Der Herr antwortet und er schlägt einen Ausweg. Nun, was Gott tut und wie Gott tut, bleibt ihm überlassen. Wir können ihm nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Aber am Ende werden wir sagen können, dass Gnade am Werk war. Auch wenn uns manchmal der Weg so verworren erscheint. Im Fall von Israel sagt Gott, zieht morgen gegen sie aus und der Herr ist mit euch. Nun, der Prophet, der ist in ihrer Mitte und er sagt, morgen geht ihr in Kampf. Und sie preisen den Herrn für die Rettung. Und das ist der Grund, dass sie sagen, oben in Vers 10, 11 und 12, im Namen des Herrn schlage ich sie. Nun, wenn wir diese Aussage hören würden, im Namen des Herrn schlage ich sie, im Namen des Herrn schlage ich sie, dann würden wir denken, was ist das für ein rachsüchtiger Mensch, der hier diesen Psalm schreibt? Ja, aber nur, wenn wir ihn aus dem Kontext herausziehen. Nein, nein, nein. Die Situation war anders. Die Feinde kamen. Sie waren in der Unterzahl. Und die Zuversicht ist, hey, im Namen des Herrn gehen wir in den Krieg. Und im Namen, in der Gewissheit des Herrn, werden wir sie besiegen. Es macht deutlich, wie wichtig der Kontext ist, um Aussagen einordnen zu können. Mit der Hilfe des Herrn werden sie hier die Widrigkeit überstehen. Und sie mussten nicht einmal kämpfen. Die Feinde, die haben sich selbst geschlagen. Wisst ihr, was dann geschieht bei den Israeliten, bei Josaphat? Sie plündern nur noch. Die Aramäer, die Moabiter, die Ammoniter, die von Aram, die haben sich gegenseitig geschlagen und sie ziehen weg. Und die Israeliten, die kommen nur, um zu plündern. Und es heißt in 2. Chroniker 20, dass sie 3 ganze Tage nur geplündert haben. Könnt ihr euch das vorstellen? 3 ganze Tage, weil offensichtlich die Armee, die gegen sie gekommen ist, so groß war, dass 3 Tage gebraucht hat, alle Güter mitzunehmen. Und dann am 4. Tag kommen sie zusammen ins Lobetal. Wir wissen nicht, wo das war, aber offensichtlich nach dieser Schlacht sammeln sie sich im Tal, wo sie den Herrn loben, die Gnade Gottes rühmen, dass er die Anfechtung in Segen verwandelt hat. Und vielleicht läuft in deinem Leben alles glatt, dann preise Gott, aber vielleicht misslingt auch gerade alles in deinem Leben. Und irgendwie alles, was du anfasst, zerfällt zu Staub. Dann brauchst du die Gnade Gottes. Denn alles, was Gott anfasst, das gelingt. Und wenn wir uns vorstellen, wenn Gott Dreck anfasst und aus Dreck Leben machen kann, dann kann Gott aus Anfechtung Triumph, aus Versuchung, aus Schwierigkeiten einen Segen verwandeln. Das ist, was Gott tun kann. Wenn du willst, dass aus dem Tal der Tränen ein Tal des Lobens wird, dann muss Gott im Tränental mit dabei sein. Dann muss er das Kommando führen. Und das ist, was die Gnade tut. Sie verwandelt Tränen in Freude. Und wenn die Gnade in deinem und in meinem Leben ans Werk geht, dann kann sie aus einem Scherbenhaufen ein nützliches Werkzeug machen. Das hat John Newton erfahren, der das Lied geschrieben hat, O Gnade Gottes. Sein Leben war ein einziges Desaster. Aber er wurde zu einem nützlichen Werkzeug. Wenn die Gnade bei dir ans Werk geht, dann kann sie das, was krumm ist in deinem Leben, gerade machen. Das, was holprig ist, kann sie eben machen. Und die Gnade, sie kann deine tiefen Täler des Versagens ausfüllen und die unüberwindbaren Hindernisse niederreißen. Das ist, was Lukas 3 sagt. Ja, jedes Tal soll erniedrigt werden. Wenn die Gnade am Werk ist, dann kann die Gnade eine verwelkte Blume wieder Leben geben. Sie kann aus einem kaputten Menschen einen duftenden Wohlgeruch machen. Die Gnade, sie kann sogar Schwäche in Stärke verwandeln, wie wir bei Paulus im Korintherbrief sehen. Und die Gnade, sie kann sogar mit unserer Sünde umgehen. Wir müssen nur Gott ans Werk lassen. Und wenn die Gnade an die Sünde unseres Lebens herangeht, dann fegt sie die Sünde nicht einfach unter den Teppich, sondern sie deckt sie auf und sie bringt sie zum Kreuz. Die Gnade, sie nimmt uns in Zucht. Nun, da kann man wirklich nur sagen, das ist zu wunderbar für unsere Augen. Wir können es kaum fassen. Der Grund, dass wir Gott danken, ist nicht die Umstände, sondern der Grund, dass wir Gott danken, ist seine Gnade. Denn er kann Anfechtung in Segen verwandeln. Nun lass uns die nächsten und die letzten Verse in dem Psalm 118 uns anschauen. Vers 19 bis 29. Und wir werden sehen, dass die Gnade Gottes in Christus gipfelt. Die Gnade Gottes, sie gipfelt in Christus. Diese Verse, die kommen, die sind sehr messianisch und sie sind uns gut bekannt aus dem Neuen Testament. Dieser Psalm 118 gehört mit Psalm 110 zu den häufigsten, zitiertesten Psalmen im Neuen Testament. Und auch wenn diese Verse, die kommen, sehr prophetisch sind und auf Christus hinweisen, so hatten sie dennoch eine Bedeutung für die Israeliten von damals. Man geht davon aus, dass gerade Vers 19, 20 und 21 in einer Art Ruf und Antwort gesungen wurde oder entgegengerufen wurde. Vers 19, die eine Gruppe, die rief, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Und man geht davon aus, dass die zweite Gruppe der Leviten dann rief in Vers 20, das ist das Tor des Herrn, nur die Gerechten werden durch dieses Tor eingehen. Und die erste Gruppe, antwortete dann wieder und sagte, Vers 21, ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. In anderen Worten, das ist das Tor des Herrn, nur die Gerechten gehen hier ein. Und die erste Gruppe, die eingehen will, sagt, der Herr hat es meine Gerechtigkeit. Ich darf dadurch eingehen. Und dann Vers 22 und 23, die Verse, die sehr bekannt sind, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Und dann kommen die nächsten beiden Verse, Vers 24 und 25. Und ich denke, diese beiden Verse machen ebenfalls sehr deutlich, dass die Schlacht, von der wir bei Josaphat gelesen haben, noch bevorstand. Sie war noch nicht geschlagen. Und ihr merkt, diese Spannung ist die ganze Zeit in Psalm 118. Auf der einen Seite, der Sieg ist gewiss, der Herr hat errettet. Auf der anderen Seite, die Schlacht, die ist noch nicht gefochten, sondern sie steht noch bevor. Ja, in dem Zug, wo die Leviten vorausgesetzt werden, dass sie die Gnade rühmen, die ewig währt, heißt es, und wir lesen dann Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und warum? Was ist dieser Tag? Was ist so besonders an diesem Tag? Dieser Tag ist der Tag der Rettung. Dieser Tag ist der Tag, an dem der Herr gesagt hat, ich werde euch erretten. Sie hatten die Verheißung, aber die Schlacht war noch bevor. Deswegen sagt er, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und dann besonders Vers 25, ach Herr, hilf. Ach Herr, lass wohl gelingen. Ja, in gewisser Weise, weil sie marschieren den Feind entgegen, aber die Schlacht steht noch bevor. Und dann Vers 26, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Strecken an die Hörner des Altars. Nun, dieser letzte Satz, der ist extrem schwer zu übersetzen und ich habe ein paar Übersetzungen verglichen und habe mich doch ausnahmsweise für die Luther beziehungsweise Menge, die alte Menge entschieden. Wahrscheinlich ist es besser übersetzt mit schmückt das Fest mit Zweigen bis an die Hörner des Altars und es spricht nicht von dem Opfer. Im Talmud, da wird von diesem Vers hier geredet und da wird eine Parallele zum Laubhüttenfest geschlagen. Nämlich, es etablierte sich eine Zeremonie während dem Laubhüttenfest und zwar liest man über das Fest von Sukkot darüber. Unterhalb von Jerusalems gab es einen Ort mit Namen Mokka. Ja, nichts mit Mokka Kaffee zu tun. Aber da ging man hinab und da sammelte man Weidenzweige. Und dann kam man zurück und hat diese Weidenzweige über die Hörner des Altars im Tempel zusammengebunden und hat dabei in die Posaune gestoßen und getrillert. Tatsächlich, das ist das Wort. Und am Sabbat holte man die Palmwedel und schlug damit auf die Seite des Altars. Und besonders die Kinder haben dann mit den Palmzweigen kamen sie heraus und sie aßen dann ihre Etrogim. Das ist eine Zitronat-Zitrone, die offensichtlich ja während dem Laubhüttenfest von den Juden gegessen wurde. Und dann sangen sie diesen Psalm, besonders Vers 28 und 29, du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade wäret ewiglich. Nun, wir haben schon gesehen, dieser Psalm, er ist immer und immer wieder im Neuen Testament aufgetaucht. Wo ist er insbesondere aufgetaucht? Die ganze letzte Woche Jesu ist dieser Psalm immer wieder ein Thema. Und man nennt es auch die Karwoche. Niemand hätte geahnt, dass dieser Psalm plötzlich in einer Woche auf dem Weg nach Jerusalem in Erfüllung geht. Ganz ungeprobt, nicht liturgisch, aber mit explosiver Kraft. In dem Moment, als alle Schatten des Alten Testaments sichtbar werden in Christus. Und es begann mit Palmsonntag. Johannes 12, da heißt es am folgenden Tag, Als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem kam, was nahmen sie? Palmzweige. Und sie gingen hinauf ihm entgegen und sie riefen, hört gut zu, Hosianna. Das sind dieselben Worte wie in unserem Psalm, Vers 25. Herr, hilf. Herr, hilf bedeutet Hosianna. Und dann, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. An Palmsonntag zitieren sie diesen Psalm und sie rufen Hosianna. Herr, hilf. Dieser ist der König Israels. Er kommt im Namen des Herrn. Nun, das war nur die Einleitung in der Karwoche. Inmitten der Karwoche, wissen wir, ist Jesus immer wieder nach Jerusalem zum Tempel gegangen und hat mit den Pharisäern und Schriftgelehrten geredet. Und in dieser Karwoche, mitten in der Karwoche, erwähnt er das Gleichnis von den Weingärtnern. Ja, da kommt jemand verpachtet seinen Weinberg an Weingärtner und er bekommt nicht die Frucht und so weiter. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus folgende Worte. Er spricht zu ihnen, Matthäus 21, 42, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, der wird zermalmt werden. Dasselbe Prinzip wie aus dem Psalm. Da ist etwas, was die Experten das ist nicht so wichtig, das ist banal, das ist das falsche Stück erwähnt haben. Aber in Christus wird es Realität und sogar das Fundament. Nun, Petrus erwähnt diesen Eckstein noch einmal in Apostelgeschichte im 1. Petrusbrief. Paulus erwähnt Christus als den Eckstein, der verworfen wurde in Epheser 2. Aber dieser Psalm, er ist noch nicht zu Ende. Dieser Psalm, er wird noch einmal gelesen. Schlagt Matthäus 26, Vers 27 auf. In Matthäus 26, Vers 27 bis 29, da heißt es, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Nun, wir kennen diese Worte sehr gut. Das ist die Einsetzung des neuen Bundes. Das ist der vierte Kelch des Passa. Dieser Kelch, er symbolisiert die Stellvertretung Christi. Habt ihr gesehen, was tut Christus, als er den Kelch nahm? Vers 27. Er nahm den Kelch und er dankte. Hier tun wir einen Blick auf die andere Seite der Gnade. Wir sind nämlich die Empfänger der Gnade. Was tun die Empfänger der Gnade? Sie danken für die Gnade. Aber was geschieht auf der anderen Seite der Gnade? Auf der Seite, die Gnade gibt, die Gnade etwas kostet. Christus, er nimmt den Kelch und er dankte. Er dankt ebenfalls für den Kelch. Warum? Weil die Gnade diesen Kelch in Segen verwandelt. Hebräer 2, Vers 9, da sagt der Schreiber, es sollte durch Gottes Gnade, sollte er den Tod für uns alle erleiden. Und ich hoffe, ihr seid noch in Matthäus 26. Und geht zu Vers 30. In Matthäus 26, Vers 30, da heißt es, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Nun erinnert ihr euch, was dieser Lobgesang war? Dieser Lobgesang war Psalm 118, der beim vierten Kelch gesungen wurde. Und dieser Vers war die letzte Strophe, die Jesus im Obergemach gesungen hat. Der letzte Vers war: Danke dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währet ewiglich. Nun können wir uns vorstellen, wie Jesus diesen letzten Vers gesungen hat, im Bewusstsein, was auf ihn kommt. Für ihn hatte dieser Vers seine Gnade währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine vollkommen weitaus tiefere Bedeutung. Vor ihm lag die andere Seite der Gnade, nämlich Gnade zu ermöglichen. Und das war nicht billig. Vor ihm lag Gethsemane, vor ihm lag die Kreuzigung und vor ihm lag der Zorn Gottes. Das war das, was er am meisten fürchtete. Jesaja sagt: Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Gnade hat Christus alles gekostet. Das waren die letzten Worte, die er gesungen hat, bevor er nach Gethsemane ging. Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Seine Gnade währet ewiglich. Das sind die Worte des Messias, als er ans Kreuz ging, als er die Gnade ermöglicht für uns. Gnade hat Gott alles gekostet. Nun möge unsere Dankbarkeit ein Echo der Gnade Gottes sein und möge dieses Echo nicht leise ausfallen, sondern laut. Denn die Gnade ist so unglaublich kostbar. Das Monatslied trifft es wirklich passend. Im Englischen heißt es: Our sins, they are many, his mercy is more. Meine Sünden sind zahlreich, seine Gnade ist größer. Dieses Echo der Dankbarkeit hat hier begonnen auf Erden. Aber dieses Echo, es wird genau so lange klingen, wie die Gnade existiert. Nämlich wie lange? Ewiglich. Und John Newton hat es sehr treffend formuliert. Er sagt: Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt wie in der ersten Zeit. Wir haben es nie verstanden können, ja, nie verstehen können. Aber ich glaube, wir haben es vielleicht ein bisschen mehr verstanden, dass wir so lange ein Echo der Dankbarkeit entgegenbringen, wie die Gnade existiert, nämlich ewiglich. Was für Worte: Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade währet ewiglich. Von dem, der sie gibt und von dem, der sie empfängt. Was für ein Segen. Lasst uns aufstehen und zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dich anbeten und dich preisen. Herr, wir können nur einstimmen in dieses Lied und singen: Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Herr, wir können es nicht fassen, die Tragweite, was es dich gekostet hat, als du das letzte Mal diese Zeilen gesungen hast, bevor du in den Garten Gethsemane gegangen bist, um Gnade zu ermöglichen. Es wird uns bewusst, dass Gnade nicht kostenlos ist, dass sie nicht umsonst ist. Herr, sondern für dich, der sie gibt, hat sie wirklich alles gekostet. Und wir wollen dich dafür preisen und dich anbeten. Herr, wir wollen auf diese Gnade mit Dankbarkeit, mit einem Echo des Dankes antworten. Herr, wir wollen dich erheben, wir wollen dich preisen. Herr, dass deine Wunden uns zur Heilung geworden sind. Herr, dass du den Zorn Gottes für uns getragen hast. Herr, wir beten dich an für deine Gnade, die ewiglich währt. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.